Was wird denn unter dem Begriff der Transparenz in der Medienberichterstattung verstanden? Können Sie das kurz erläutern?
Also ich glaube, es gibt ein paar Aspekte, die in den letzten Jahren da an Bedeutung gewonnen haben. Das eine ist, Transparenz beim Umgang mit Fehlern hat an Bedeutung gewonnen. Also es ist so, dass, glaube ich, mehr und mehr Journalisten verstanden haben, natürlich auch durch den Druck des Internets, der sozialen Netzwerke, dass man, wenn man als Journalist einen Fehler gemacht hat, den ich einfach totschweigen kann. Man muss im Idealfall möglichst transparent damit umgehen. Und da tun sich zwar immer noch viele Journalisten schwer, aber ich glaube, dass es besser und besser funktioniert. Das führt manchmal dazu, dass Leute, die es dem Journalismus nicht so gut meinen, quasi das als Beleg nehmen dafür, dass die Medien Fehler machen, ja, weil natürlich die Fehler sozusagen sichtbarer sind und ja sozusagen selber zugegeben werden. Aber ich glaube, die Mehrheit der Leser und Zuseher schafft, weiß es schon zu schätzen, dass ja, Medien mit ihren Fehlern auch transparent umgehen, die sichtbar machen, auch darstellen, welche Fehler in einem Text oder so vorher drin standen. Und das trägt letztendlich, würde ich sagen, zur Glaubwürdigkeit bei. Ein anderer Aspekt beim Thema Transparenz in der Medienberichterstattung ist die Transparenz beim Umgang mit Quellen. Also man hat als Journalist ja die Möglichkeit, seine Quellen sichtbar zu machen, entweder im Rahmen der Berichterstattung, indem man es zitiert oder in irgendeiner Form abbildet. Es gab aber ja vielleicht auch ein bisschen durch die verschiedenen Leaks, WikiLeaks und andere, die Dokumente ja veröffentlicht haben, den Wunsch vieler Leser auch Einblick zu kriegen in solche Dokumente. Und das passiert immer wieder mal. Wir haben beim Netzwerk Recherche unseren Medienkodex dahingehend auch ein bisschen verändert voriges Jahr, dass wir gesagt haben, dort wo es sinnvoll ist und sozusagen jetzt nicht gegen den Informantenschutz oder so spricht, können Journalisten ihre Quellen auch für den Leser nachvollziehbar machen. Und ich glaube, dass das eine Möglichkeit ist, auch die Berichterstattung noch glaubwürdiger zu machen, weil halt Leser auch nachprüfen können, so geben die Quellen das so her, was in der Berichterstattung dort vorkommt.
Jetzt haben Sie ja gerade schon erwähnt, dass eben durch diese Transparenz in Zeiten der Digitalisierung vor allem so an Bedeutung gewonnen hat. Und jetzt würde ich gerne noch wissen, da ja auch der gemeinnützige Verein Netzwerk Recherche im Haus der Demokratie und Menschenrechte sitzt, welche Bedeutung die Transparenz in der Medienberichterstattung für die Demokratie und Menschenrechte hat.
Naja gut, also ich sage mal so, dass wir hier sitzen, es passt natürlich zu unserem Auftrag schon gut dazu. Also wir wollen natürlich einen kritischen Umgang mit Medien auch fördern. Also es ist für uns immer ein Anliegen gewesen, konstruktive Medienkritik zu fördern. Und naja, ich würde mal so sagen, Journalismus ist einfach eines der wichtigsten Standbeine jeder funktionierenden Demokratie. Und wenn sozusagen Transparenz die Glaubwürdigkeit von Journalismus steigern kann, dann kann es dem Journalismus nur gut tun und damit auch der Demokratie.
Aber Transparenz steht auch häufig in der Kritik, wenn es nämlich um den Quellschutz für Personen geht. Wie kann denn beides gewährleistet werden? Also sowohl der Schutz der Privatsphäre von Personen, als auch ein transparenter Journalismus.
Und das ist genau das, worauf es uns ankommt. Also es muss gewährleistet sein bei aller Quellentransparenz, dass die Quellen und die Informanten geschützt sind. Das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für jeden Journalisten, würde ich sagen. Und das beginnt auf ganz kleiner Ebene. Aber wenn es gerade um solche Fälle geht, wo große Dokumentenmengen, meinetwegen irgendwelche Dokumente, geheime Dokumente möglicherweise von Regierungsstellen oder aus Wirtschaftsunternehmen veröffentlicht werden, dann ist natürlich der Quellenschutz das A und O. Das passiert eben auf Ebene dieser Organisationen, die diese Leaks veröffentlichen, leider viel zu wenig. Also dort ist es eben so, dass die Unterlagen oft ungefiltert und ohne nähere Prüfung online gestellt werden. Und da ist die Gefahr natürlich sehr groß, dass man Informanten dadurch auch gefährdet. Nicht nur Informanten, sondern vielleicht auch völlig Unbeteiligte in Gefahr bringen kann. Das ist eben die wichtige Aufgabe von Journalisten, hier einen Unterschied zu machen und eben nicht alle Unterlagen, die einem vorliegen, einfach so zu veröffentlichen, sondern darauf zu achten, kann diese Veröffentlichung möglicherweise einen Informanten oder auch jemanden Dritten gefährden oder in irgendeiner Weise beruflich oder auch durch Angriffe irgendwie in Gefahr bringen. Und das Problem ist in den letzten Jahren gewachsen und es gab gerade erst vor ein paar Tagen eine Veröffentlichung von The Intercept, durch die ich glaube anhand von diesen Markierungen, die Drucker ausgeben, quasi eine Whistleblowerin aufgedeckt wurde. Und was wir halt versuchen als Netzwerkrecherche ist, den Journalisten beizubringen, wie man eben Informanten und Quellen schützen kann. Eine Veröffentlichung solcher Dokumente ist deswegen nicht unbedingt ausgeschlossen, aber man muss halt auf bestimmte Dinge achten. Und ich habe jetzt gerade auf der Webseite unseres internationalen Dachverbands, dem Global Investigative Journalism Network, eine sehr gute Übersicht gesehen, worauf man eben bei der Veröffentlichung solcher Dokumente achten muss, damit eben der Quellen- und Informantenschutz gewährleistet ist.
Können Sie denn ganz konkret beschreiben, wie der Quellschutz gewährleistet werden kann? Gibt es da so eine Art Filter, wie auch erkannt wird, okay, das ist jetzt eine Person, die wir schützen müssen?
Also es beginnt eigentlich schon beim Kontakt zur Quelle sozusagen. Also als Journalist sollte man halt ein gewisses Grundwissen haben darüber, wie zum Beispiel auf elektronischen Kommunikationswegen eine Quelle enttarnt werden kann. Das sollte man, wenn man den Eindruck hat, dass der Informant vielleicht selber da nicht so sämtliche Vorkehrungen getroffen hat, sollte man ihm vielleicht auch empfehlen, beispielsweise bestimmte Verschlüsselungstechniken zu verwenden, jedenfalls sichere Wege der Informationsübertragung. Deswegen ist also sozusagen schon mal wichtig, dass Journalisten, die sich mit solchen Themen befassen, Kenntnisse darüber haben, wie man sicher kommuniziert, auch auf elektronischem Wege. Damit geht es schon mal los. Also wenn man dann die Dokumente oder irgendwelche Informationen vorliegen hat, dann muss man sich halt angucken, wie kann man diese Dokumente, wenn man sie denn veröffentlichen will, so veröffentlichen, dass eben nichts schief geht und der Informant trotzdem geschützt ist. Ich nenne da mal ein Beispiel. Wenn man Fotos oder irgendwelche Dokumente weitergibt, muss man immer mit bedenken, dass diese Dokumente nicht nur einen Dateinamen und einen Inhalt haben, ein Word-Dokument oder so, sagen wir mal, sondern es gibt immer auch Metadaten, die in diesen Dateien gespeichert sind und die unter Umständen Rückschlüsse auf die Herkunft dieses Dokuments zulassen. Also Metadaten ist ein Thema. Ein anderes Thema könnte beispielsweise sein, gibt es in diesen Unterlagen, siehe jetzt dieses aktuelle Beispiel bei The Intercept, gibt es irgendwelche Merkmale an den Dokumenten, wie diese Druckerpunkte, die jeder also Drucker quasi individuell ausgibt, lassen solche Punkte oder irgendwelche Wasserzeichen oder so Rückschlüsse auf die Herkunft zu? Oder muss ich dann eben das Dokument abtippen oder in irgendeiner anderen Weise sichtbar machen, wenn es denn unbedingt notwendig ist? Ja, also das sind so Beispiele, wo einfach Journalisten vielleicht auch mehr als früher und gerade dann, wenn sie eben Quellentransparenz herstellen wollen, besonders informiert sein müssen. Und unser Ziel ist eben, dieses Wissen voranzubringen. Ja.
Das heißt, die Anforderungen sind dann auch ziemlich gestiegen an den Journalismus, seit so vieles digital abläuft.
Ich glaube schon, ja. Also klar war früher ein Informantenschutz auch wichtig und da ging es natürlich auch darum, bestimmte Unterlagen bei sich im Büro oder zu Hause so zu lagern, dass möglicherweise auch dort bei einer Durchsuchung oder so, sowas gab es ja auch schon immer mal, siehe der berühmte Cicero-Fall, also dass ja die Informationen so sicher gelagert sind und auch vor möglichen Durchsuchungen oder so so geschützt sind, dass eben kein Rückschluss auf Informanten möglich ist. Da musste man früher schon auch drauf achten, aber die Möglichkeiten, Informationen zu bekommen, sind eben gestiegen und damit auch die Möglichkeiten, die Herkunft herauszufinden für interessierte Stellen sozusagen. Ja.
Lassen Sie uns doch zum Schluss noch kurz eine Utopie entwerfen. Wie sähe denn für Sie eine optimale Nachrichtenberichterstattung jetzt zum Beispiel im Fernsehen aus und was bräuchte es dazu, also bezüglich der Transparenz?
Naja, also ich muss da jetzt gar keine so große Utopie entwerfen, weil viele Medien und Journalisten das ja eigentlich schon ganz gut machen. Ne? Also ich hatte es ganz am Anfang ja erwähnt, wenn Fehler passieren, sollte man die transparent und auch auf derselben Ebene, wie der Fehler passiert ist, sichtbar machen. Und also nicht nur Fehler korrigieren, das ist natürlich die eine Voraussetzung, aber Fehler sichtbar machen. Und da können sicherlich einige Medien auch noch was dazulernen und ein Gefühl dafür kriegen, wie wichtig das möglicherweise für ihre Arbeit ist. Und naja, also ich würde sagen, bei Quellentransparenz muss man wirklich halt von Fall zu Fall entscheiden. Ist eine Veröffentlichung der Quellen notwendig und sinnvoll? Auf jeden Fall darf sie eben nicht irgendwelche Quellen oder Informanten gefährden. Und da, glaube ich, kann man, wenn man gut ausgebildet ist als Journalist und auch immer bereit ist, sich weiterzubilden, glaube ich, sich auf einem ganz guten Stand halten und dann sozusagen ein einigermaßen zufriedenstellendes Ideal erreichen.